Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber haben Sie in der vergangenen Woche nachgedacht?
Naja, ich habe unter anderem darüber nachgedacht, worüber wir, glaube ich, alle zurzeit nachdenken, nämlich die vierte Welle, Corona. Und ich persönlich denke wiederholt, wie in der letzten Welle, darüber nach, wie stark der Drang zur Gegenaufklärung ist und wie weit alles das, was man jetzt so als Schwurbler oder Schwurblerin bezeichnet, im Grunde genommen so in mein weiteres Umfeld kommt und wer da alles agiert in der Hinsicht. Und das ist schon etwas merkwürdig, was da passiert, weil ich kann nach wie vor persönlich Argumente gegen das Impfen, außer sie haben was mit einer eigenen Krankheit zu tun, nicht nachvollziehen. Aber das Universum derjenigen, die solche Argumente haben, und auch mit großer Werf öffentlich kundtun, wird irgendwie immer größer. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht richtig, warum.
Ist es nicht auch seltsam oder fast besorgend, dass gerade in Zeiten, in denen zum Beispiel Angela Merkel als große Autoritätsperson und auch Vertrauensfigur vieler Deutschen wegfällt, die Bindungskräfte noch gar nicht da sind, um neue kommunikative Figuren richtig aufzubauen, die quasi dagegenhalten könnten? Also was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass es kein richtiges Gegenüber gibt, das vertrauensvoll legitimiert sich irgendwie, außer Karl Lauterbach vielleicht in einer Talkshow-Kultur. Es hat sich für mich, finde ich, noch keine Machtfigur als Kommunikationsfigur richtig herausgearbeitet.
Also man könnte es auch moderner sagen und sagen, es fehlt Leadership, oder? Also es übernimmt ja auch niemand die Rolle, außer Herrn Lauterbach. Und was der Unterschied in der Beobachtung zu den vorangegangenen Wellen ist, ist, dass auch die Fachleute irgendwie in der öffentlichen Diskussion nicht mehr so eine große Rolle spielen, wie es eigentlich nötig wäre und wie es bei den anderen Wellen der Fall gewesen ist. Das ist ja auch was Merkwürdiges. Das heißt, es kommt in einen sich selbst befruchteten diskursiven Raum und verlässt eigentlich auch den Raum der immer noch mal erneuerten wissenschaftlichen Begründung. Ich finde das schon eine verrückte Geschichte, weil die Evidenz ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, dass wir jetzt eine Pandemie der Ungeimpften haben, dass die Krankheitsverläufe teilweise schlimm sind, das Personal in diesem Fall nicht nur überfordert ist, sondern auch sozusagen psychisch mit sich zu kämpfen hat, weil es wäre ja bei manchen Personen einfach nicht nötig, dass sie auf der Intensivstation landen und trotzdem müssen sie behandelt werden und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie eine Situation, die ich persönlich noch viel irrationaler und ungeordneter finde als bei den vorangegangenen Wellen.
Ich habe diese Woche noch mal etwas neu gelernt oder erkannt. Und das hatte damit zu tun, dass ich in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Personen in meinem Umfeld hatte, 9 Stück insgesamt, die alle voll geimpft waren und die irgendwann alle positiv geworden sind.
So viele.
Und dann war ich jemand, tatsächlich 9 Personen im Bekanntenkreis, die voll geimpft sind und positiv gewesen sind. Und dann habe ich natürlich mit so ein bisschen gedacht, dass gerade wenn man jetzt von 3G vielleicht wieder auf 2G geht, also gar nicht mal erlaubt zu testen, wenn die Tests auch kostpflichtig sind, dass ich das Gefühl hatte, es ist ja eigentlich eher ein Rückschritt und die Impfung ist ja vielleicht gar nicht so sicher. Und das waren so meine Gedanken. Und dann war ich jetzt in dieser Woche in Niederösterreich und habe mit der niederösterreichischen Gesundheitsministerin gesprochen. Und die hat mich dann fast aufgeklärt, wo ich selbst überrascht war, dass ich es gar nicht so genau wusste, dass es im Grunde ja gar nicht um die einfache Inzidenz geht, wenn ja alle Verläufe milde sind und wenn die Geimpften einander anstecken, weil da ja alles milde verläuft. Aber dadurch, dass die Ungeimpften dadurch auch erkranken und die Verläufe so schlimm sind, verstopft es dann natürlich wieder das Gesundheitssystem. Und dann hat sie selbst gesagt, dass es vermutlich ein großer Kommunikationsfehler war, eben nicht nur der niederösterreichischen Regierung, dass man am Anfang der Impfkampagne suggeriert hatte, dass wenn man geimpft ist, eigentlich nichts passieren kann. Und das ist ja auch etwas, was ich eigentlich kommunikativ so aufgenommen hatte. Und deswegen war ich dann jemand, der jetzt kein Impfgegner geworden war, aber der empfänglich war für den Gedanken, das nützt doch gar nichts, weil jetzt haben sich ja einige angesteckt, die voll geimpft waren. Und das fand ich so interessant, dass die Österreicher erkannt hatten, dass dieser große Enthusiasmus am Anfang der Impfkampagne ein Ideal heraufbeschworen hat, das gar nicht haltbar war. und man jetzt viel mehr dafür arbeiten muss, eigentlich wieder neues Vertrauen in die aktuelle Kampagne zu erarbeiten.
Das stimmt.
Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ein großer kommunikativer Fehler, glaube ich, am Anfang gewesen, dass man gesagt hat, wenn ihr euch impfen lasst, und das war im Grunde ja ein Pro-Argument, dann irgendwie schaffen wir die Pandemie und dann gibt es nichts mehr zu besprechen, so ungefähr. Und ich hatte dem auch geglaubt und dadurch bin ich aber jetzt verführbar geworden, viel stärker verführbar als noch vorher, dass, wenn sich Geimpfte anstecken, die Impfung ja eigentlich gar nicht so gut funktioniert.
Ja, das ist wahr. Da ist was dran. Also ich habe jetzt eben beim Zuhören überlegt, also ich denke schon, als ich mich habe impfen lassen, da war für mich im Grunde genommen die innere Stimme, naja, jetzt passiert wenigstens nicht mehr etwas ganz Schlimmes. Du wirst nicht auf der Intensivstation enden. Also scheint mindestens zu dem Zeitpunkt noch eine Kommunikation da gewesen zu sein, die dieses Restmoment an Unsicherheit mit transportiert hat. Aber von der Beobachtung ist es, glaube ich, richtig. Ja, die Überraschung über diese Impfdurchbrüche und dann die Notwendigkeit aufzuklären, aha, aber wer von den Geimpften landet denn tatsächlich am Ende? Und dann gibt es natürlich viele statistische Faktoren, die einfach eine große Rolle spielen. Wenn 55 Millionen geimpft sind, dann sind 200 auf den Intensivstationen eine nicht relevante Größenordnung und so weiter und so weiter. Aber Sie haben schon völlig recht, da ist natürlich mit dieser Emphase auf die Impfung als Rettung vor allem, ist da tatsächlich ein Fehler gemacht worden. Aber und in den Argumentationen, die jetzt von den wortgewaltigen Menschen kommen, die sich nicht impfen lassen, spielt ja eben genau der Impfdurchbruch auch eine entscheidende Rolle. Das wird da ja immer stark hervorgehoben. Aber ich finde es schon auch eine irre Sache, wieso eigentlich diese Pandemie den Anlass bietet, sich so positionieren zu wollen oder zu müssen. Ist das Punkte machen in der Ökonomie der Aufmerksamkeit? Gibt es sozusagen das Bedürfnis, aha, der Mainstream ist für das Impfen, dann kann ich mich profilieren, indem ich dagegen bin? Oder was spielt sich da ab? Und noch ein anderer Aspekt, der mich beschäftigt, weil das was mit meiner Szene zu tun hat. Es gibt natürlich dann, ich war neulich in Freiburg, habe mich mit einer Freundin getroffen und dann sagt die, du musst hier aufpassen, wir sind hier jetzt in Öko-Freiburg, hier sind viel weniger Leute geimpft als anderswo, weil es dann eben in dieser öko-grün, esoterisch-globuli-Szene natürlich einen überproportionalen Anteil von Ungeimpften gibt, die aber dann natürlich auch diese ganzen Argumentationen mit runterleiern. Also das ist schon alles ein komplexes Universum von Gegenaufklärung.
Das war ja interessant insgesamt, auch bei den großen Corona- oder Anti-Corona-Demos im Sommer, dass da ein sehr heterogenes Gemenge zusammenkommt, das gar nicht einer politischen oder weltanschaulichen Szene zuordnenbar ist. Ich habe das sehr viel erlebt in meinem Umfeld von intellektuellen, elitären Wirtschaftsliberalen, die sich da in ihrer Freiheit beengt fühlen. Ich habe es viel gehört, auch eben aus einer eher rechtspopulistischen Szene, dass diese Regierung irgendwie sowieso mit Flüchtlingen und Klima und so irgendwie gar nicht vertrauensvoll auf sie zugeht. Also es ist ja eine sehr heterogene Szene am Ende des Tages.
Das kann man wohl sagen. Und wenn wir jetzt die Rolle der FDP zum Beispiel betrachten in diesen Debatten, kann man auch den Verdacht haben, da wird auch versucht, sozusagen das, was da als Kontroverse vorhanden ist, zu instrumentalisieren und auf die Mühlen der früheren Bürgerrechtspartei zu gießen, was ich ja auch eine Schwundstufe finde, weil auf der einen Seite bei dieser Partei tatsächlich dieser traditionelle Strang verkörpert über Personen, die mal eine große Rolle gespielt haben, fast verschwunden ist. Gerhard Baum und andere, spielt eigentlich in der Tagespolitik bei denen überhaupt keine Rolle mehr. Aber an so einer Stelle kommt dann plötzlich die Emphase für die Grundrechte und die FDP als Sachwalterin oder sowas. Und zwar am ungünstigsten Zeitpunkt, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Wir haben ja vor einigen Wochen alle schon in sämtlichen Kommentarspalten viel gerätselt, was denn die großen Herausforderungen in den Sondierungsgesprächen und in den Koalitionsvereinbarungen sind und so weiter. Und jetzt schaut es doch eigentlich so aus, als könnte die Ampel fast noch vorher crashen, weil nämlich gerade die Corona-Krise mit so einer Wucht da ist und man eben jetzt auch Leadership bräuchte oder zumindest ein paar Leitplanken. Und ich empfinde sie aber kommunikativ total ungelöst in dieser Ampelkoalition.
Völlig, völlig. Das ist schon die Kakophonie, bevor die Regierung überhaupt gebildet worden ist. Und ich habe ja nun, um was Wohlwollendes zu sagen, eigentlich gedacht, wenn gesetzt den Fall, ich wäre Politiker und in der Verlegenheit, jetzt sozusagen möglicherweise Mitglied der nächsten Regierung werden zu wollen, wenn man dann mal aufzählt, ja, da ist das Pandemiegeschehen, da ist die Belarus-Geschichte, da ist die Klimathematik, da ist ansonsten noch das eine oder andere am Start, geopolitischer Art, finanzpolitischer Art, staatsverschuldungsmäßig, ein relativ desolater Zustand der EU und sowas. Also wenn ich ein Jobangebot bekommen würde und mir die Arbeitsplatzbeschreibung mit den Anforderungen durchlesen würde, würde ich sagen, ach nee, da mache ich doch lieber das, was ich vorher gemacht habe. Also interessante Frage, wieso man dann eigentlich das wirklich, auch jetzt gerade, wo sich dann doch, wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben, rausstellt, auch die Verhandlungen sind jetzt nicht so einfach. Warum will man sowas eigentlich machen?
Naja, ich finde vor allem jetzt tatsächlich interessant, dass wenn wir vor einigen Wochen immer über die Ampel gesprochen haben, eigentlich diese entscheidende Konfliktlinie, wie verhalten wir uns politisch in sowas wie einer Pandemie, wie gehen wir da mit diesen ganzen Einschränkungen um, dass das eine Frage ist, die eigentlich zwischen Rot-Grün und der FDP überhaupt noch gar nicht geklärt ist.
In der Tat.
Und ich glaube, dass es da sogar größere Unterschiede gibt, als wenn eine dieser Parteien eben mit der CDU jetzt zum Beispiel verhandeln müsste. Und das ist doch jetzt etwas, wo man eben auch sehr klare Entscheidungen bräuchte und wo es nicht darum geht, das monatelang in irgendwelchen Streitigkeiten machtpolitisch auszupokern, ist das doch jetzt eine sehr, sehr ungünstige Situation.
Ja, aber genau die wird uns wahrscheinlich auch begleiten. Und im Unterschied zu dem oberösterreichischen Beispiel, was Sie gerade erwähnt haben und eben vorgestern der österreichische Bundeskanzler, der ja gerade mal ein paar Wochen im Amt ist, eine völlig dezidierte, klare und gut begründete Ansage machend und sozusagen Lockdown für Ungeimpfte, das ist für uns völlig undenkbar. In dieser ganzen verschwiemelten Konstellation, wo tatsächlich dann interne Gründe des Punktegewinns und des Gesichtsverlustes oder sonst was eine größere Rolle spielen, als im Grunde genommen tatsächlich sowas wie Leadership aus einer bestimmten Form von politischer Verantwortlichkeit heraus.
Frage wäre ja jetzt, was gäbe es eigentlich zu tun? Und ich finde, dass es ja viele Lösungsmechanismen nochmal gibt. In Abu Dhabi müssen Sie sich, glaube ich, muss jeder über 16 einmal im Monat einen PCR-Test gemacht haben, um den grünen Status zu halten. Überall sonst gibt es ja den Barcode und da läuft nicht jeder mit seinem Impfpass, der dann irgendwie vielleicht sogar gefälscht ist oder neu ausgedruckt ist oder gescannt ist oder wie auch immer herum, wo es sehr technologisch nachvollziehbar ist. Also vieles von dem, was ja eigentlich auch in einer Wahlkampfzeit jetzt in der Corona- oder Post-Corona-Bearbeitung angekündigt war, wäre doch etwas, was gerade auch eine neue Regierung jetzt sehr sinnstiftend auch einsetzen könnte.
Ja, aber ich finde, da so groß wären meine Hoffnungen noch nicht mal. Mir würde es völlig reichen, wenn man sagen würde, wir sehen international sozusagen zeitversetzt dieselben Prozesse. Wir sehen Reaktionsbildung und wir sind eigentlich in einer Notfallsituation und deshalb muss man zu der am schnellsten, wirksamen, effektivsten Maßnahme greifen. Und das ist wie im österreichischen Fall einfach 2G und zwar ohne Ausnahmen. Fertig, Ende, aus. Und dann würde man ja erstmal Luft kriegen, um dann vielleicht die weitere Operationalisierung für das Ganze vorzunehmen. Aber genau das wird eben nicht passieren, was ich glaube, die Leute madig macht, ist, dass wir jetzt wieder Wochen vergehen lassen mit dieser merkwürdigen Unsicherheitssituation und der nächsten Ministerpräsidenten-Soap und dieses Vakuum zwischen der geschäftsführenden Regierung, Schrägstrich Kanzlerin und einer eigentlich noch nicht amtierenden neuen, Schrägstrich Kanzler. Und in der Mitte ist irgendwie dieses Virus und hat eine gute Party.
Und zugleich haben sich ja Dinge, die man schon erarbeitet hatte, zum Beispiel die Struktur der Impfzentren oder die Personen, die eben schnell auch in diesen Jobs dann arbeiten können, hatte sich wieder so zurückgebaut und das verselbstständigt, dass das jetzt ohne klares Leadership eben auch gar nicht wieder neu im Einsatz sein könnte.
Also haben wir heute ein sehr deprimierendes Gespräch.
So ist es.